Wir beginnen unseren Gottesdienst heute im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir beginnen mit der Lesung aus dem 2. Mosebrief 12, 1 bis 13. Ich lese aus der Schlachter 2000. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, der soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht: Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinen Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt. Und nach der Zahl der Seelen, dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag des Monats und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie es essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkel und den inneren Teilen. Und ihr sollt davon nichts übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe in euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. Und in der Eile sollt ihr es essen, in der Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passa des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh, und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonen an euch vorübergehen. Moment. Dann werde ich verschonend an euch vorübergeben gehen und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägyptenland schlagen werde. Ja, da möchte ich kurz ein paar Eckdaten ganz kurz sagen. Das ist geschrieben worden und es hat stattgefunden 1876 vor Christus bis 1445 vor Christus. Das sind 430 Jahre. So lange war das Volk Israel in der Gefangenschaft in Ägypten. Und 1445 vor Christus, da begann der Auszug. Und da ist das jetzt eingetreten. Gewiss, es gibt jetzt sehr viele biblische Bilder auf den Herrn Jesus, aber unser Bruder wird es dann sehr gut ausrichten. Ja, lasst uns miteinander aufstehen und beten. Ja, Herr Jesus, wir haben jetzt gerade diese Bibelstelle gelesen und die spricht von dir. Es musste ein vollkommenes Opfer auf Golgatha geschehen. Es musste ein vollkommenes Und dieses Opfer, das Zornengericht Gottes, geschah auf Golgatha. Und alles wurde ja, auf Golgatha gegeben. Dein ganzer Leib, dein ganzes Leben an unserer Stadt. Wenn wir dieses alte Bild schauen, das ganze Fleisch musste gebraten werden. Über dem Feuer. Es musste ganz gegessen werden. Komplett. Es durfte nicht übrig bleiben. Alles musste auf einmal geschehen. Und wir sehen, Herr, zu der Zeit, wo du gestorben bist, genau zu der Zeit ist auch das Wasserfest geschehen. Wir sehen diese Spiegelbilder vom Alten Testament aufs Neue. Und wir wollen dir so herzlich danken, dass du, Herr Jesus, das ganze Opfer für uns gebracht hast, dein ganzes Leben für uns gegeben hast, du Gottes Sohn, Herr der Herren. Wir wollen dir danken, dass du uns, Herr, nicht allein gelassen hast bis jetzt, dass du in unser Leben eingetreten bist, dass du den Weg, auf dem wir waren, den Weg in die Hölle, da bist du, Herr, wie Biliam, dem Esel hast du einen Engel geschickt, um ihn aufzuhalten. So, Herr, bist du in unseren Weg eingetreten und hast uns aufgehalten, durch deine frohmachende Botschaft uns aufzuzeigen, hier geht der Weg, hier geht der Weg des Lebens. Und wir wollen dir so herzlich dafür danken, für diesen Weg des Lebens. Das bist du, Herr Jesus. Das ist wunderbare, frohmachende Botschaft. Und wir wissen es, Herr. Und wir glauben es. Und wir danken dir. Du bist nicht nur gestorben, ja, du bist auch auferstanden von den Toten. Segne auch heute den Gottesdienst. Segne dein wunderbares Wort an unseren Herzen, auch unseren Geschwistern, die heute nicht da sein können. Mögest du sie herzlich da zu Hause segnen. Amen.
Ja, ihr Lieben, auch ich begrüße euch recht herzlich. Und ich grüße euch von der Gemeinde Massenbach. Ich freue mich immer, wenn ich hier bin. Und ich kenne ja schon viele Geschwister und wir haben sehr guten Kontakt immer miteinander und gute Gespräche. Und das ist doch schön, wenn sich Gläubige, wenn sich Geschwister gegenseitig treffen, auch wenn sie aus anderen Gemeinden kommen und gegenseitig Austausch pflegen. Jetzt kämpfe ich gerade mit der Technik. Das geht irgendwie. Achso, Einschalter. Ah, jetzt funktioniert's. Also wir haben ja heute Karfreitag, einen Tag, an den wir in ganz besonderer Weise an das erinnert werden, was der Herr Jesus für uns getan hat. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium die Verse 32 bis 43. Da heißt's: Mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt, zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine links, der andere rechts von ihm. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter dem Kreuz teilten die Soldaten seine Kleider unter sich auf und warfen das Los darum. Die Menge stand dabei und schaute zu. Und die Mitglieder des Hohen Rates verhöhnten Jesus. Andern hat er geholfen. Wenn er wirklich der Christus ist, der von Gott gesandte Retter, dann soll er sich doch jetzt selber helfen. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie boten ihm Essigwasser zu trinken an und riefen ihm zu: Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selber. Oben am Kreuz war ein Schild angebracht mit der Aufschrift: Das ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte: Bist du nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der andere Mann am Kreuz wies ihn zurecht: Du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden zu Recht hier bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Dieser hier hat nichts Böses getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in deine Herrschaft antrittst. Da antwortete ihm Jesus: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, ihr lieben Geschwister, in einem Lied von Martin Luther, der hat ja nicht nur die Bibel übersetzt, der hat auch Lieder geschrieben, da heißt es: Hier ist das rechte Osterlamm, davon hat Gott geboten. Das ist hoch an des Kreuzes Stamm in heißer Lieb gebraten. Also Luther vergleicht hier das Braten des Lammes von der Geschichte, die wir vorhin gehört haben aus dem Alten Testament, das Braten des Lammes, ja, mit dem Leiden am Kreuz, das vollkommene Leiden bis zu Ende, das vergleicht hier der Luther mit dem gebratenen Lamm. Und er fährt fort: Das Blut zeichnet unsere Tür. Damals war es ja die Haustür, heute meint Luther unsere Herzenstür. Das hält der Glaube dem Tode für, das hält der Glaube den Tod vor der Tür. Der Würger kann uns nichts mehr schaden. Halleluja! Ja, diese Strophe zieht schon eine Parallele zwischen dem Passafest und dem Sterben Jesu. In Hebräer 11, Vers 28 lesen wir: Durch den Glauben hielt Mose das Passa und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeburten nicht anrühre. Die Rettung aus Ägypten, die Bewahrung vor dem Todesengel, der durch das ganze Land gezogen ist, hat direkt mit dem Glauben zu tun, und damit ist diese ganze Geschichte ein früher Hinweis, eine Vorschattung auf das Leiden und auf das Sterben von Jesus. Und das bringt uns zu ersten Punkt, und der heißt Karfreitag im Alten Testament. Also, das Blut eines Lammes sollten die Israeliten nehmen, die Türpfosten und den oberen Balken damit bestreichen, und dadurch waren sie geschützt vor dem Würgeengel. Genauso ist es bei dem Lamm Gottes, bei Jesus. Sein Blut ist das Zeichen, dass uns die Sünde nichts mehr anhaben kann. Wir müssen nicht mehr unter ihr leiden. Das hat nämlich Jesus bereits für uns getan. Und es war ja kein Zufall. Gott hat es so gefügt, dass Jesus genau am Passafest gestorben ist. Wer die Passionsgeschichte mal zum Beispiel nach dem Evangelisten Matthäus gelesen hat, die hohen Priester wollten gar nicht, dass Jesus am Passafest getötet wird. Ja, nicht auf dem Fest, sagen sie, damit nicht ein Aufruhr werde im Volk. Und dennoch hat es Gott so gefügt, dass Jesus genau am Passafest gestorben ist, weil das Passa wiederum darauf aufsetzt, auf das schonende Vorübergehen, so heißt nämlich Passa, das damals geschehen ist und das auch das Blut Jesu bewirkt. Und deshalb hilft uns Passa, die Bedeutung des Kreuzestodes Jesu zu verstehen. Und nicht umsonst, schreibt auch der Paulus, hat es nämlich genauso verstanden in 1. Korinther 5, Vers 7, auch wir haben ein Passalamm, wie die damals. Das ist Christus, der geopfert ist. Also wie gesagt, das Passa-Geschehen ist eine Vorschattung von Karfreitag. In Ägypten wurde die letzte Plage vor dem Auszug angekündigt. Ohne weitere Vorkehrungen wird Gott alle Erstgeborenen in Ägypten töten, aber auch die Erstgeborenen Israels. Ja, warum die denn auch? Die waren doch die Opfer. Weil Israel, auch wenn es Gottes auserwähltes Volk ist und auch unterdrückt wurde, auch ein Volk von Sündern ist. Wie alle anderen Völker auch. Und wir kennen ja die Geschichten der Wüstenwanderung, goldenes Kalb, Stichwort. Die haben genauso gesündigt wie andere Völker auch. Und deshalb werden auch ihre Erstgeburten von dem Würgeengel vernichtet oder würden vernichtet. Weil Gott Sünde nicht einfach ignorieren kann. Gott ist heilig und gerecht. Und das ist auch die Botschaft der zehnten Plage. Die Botschaft des Passa ist, dass Gott zugleich aber auch barmherzig ist. Heilig, gerecht auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch barmherzig. Und bei den ersten Passa schafft Gott einen Weg, wie er gleichzeitig barmherzig sein kann. Es muss stellvertretend für die Menschen ein Lamm sterben, Erlösung durch Stellvertretung sozusagen. Nimm ein Lamm, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt, schlachte dieses Lamm in der Nacht, in der der Todesengel alle Erstgeburt schlägt, streiche dann das Blut des Lammes an deine Türpfosten. Wenn Gott das Blut sieht, wird das Gericht an dir vorübergehen. Das ist die Bedeutung des Passahs. Gott verschont die Kinder Israels. Nicht, weil sie besser sind als die Kinder Ägyptens, sondern weil ein fehlerloses Lamm an ihrer Seite, an ihrer Stelle stirbt und deshalb dessen Blut die Türpfosten bestrichen wurde. Nochmals 2. Mose 12, Vers 13. Und wenn ich das Blut sehe, werde ich verschonend an euch vorübergehen. Erlösung, weil jemand stellvertretend für mich gestorben ist. Und aus dem Neuen Testament wird deutlich, die Botschaft des Passahfestes ist auch die Botschaft von Karfreitag. An Karfreitag wurde endlich das Sündenproblem und das Schuldproblem gelöst. Das gilt auch für uns. Römer 3, Vers 23, wir haben alle gesündigt. Alle, einschließlich mir, einschließlich euch und ermangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten. Und ohne weitere Vorkehrungen würde jetzt jeder Einzelne auf ewig unter dem Zorn Gottes stehen und verloren gehen, denn Gott ist heilig und gerecht und er kann über Sünde nicht einfach hinweggehen. Aber weil Gott auch ein barmherziger und ein liebender Gott ist, hat er einen Rettungsweg geschaffen, um gleichzeitig auf der einen Seite gerecht und auf der anderen Seite gnädig und barmherzig zu sein. Und das heißt, die Erlösung, jemand muss stellvertretend für mich sterben. Und das Passa in Ägypten ist ein Abbild davon. Zur vollen Erfüllung kam es dann an Karfreitag. Johannes 1, Vers 29. Siehe, das ist Gottes oder das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das Blut des Passahlammes rettet vor Gottes Gericht. Das Blut des wahren Passahlammes rettet jeden auf der ganzen Welt. Und deshalb gibt es Hoffnung für die Welt. Wer das Blut Jesu für sich in Anspruch nimmt, seine Herzenstür sozusagen mit dem Blut des Lammes bestreicht, Jesus nachfolgt, Jesus in sein Leben einlässt, der nimmt das stellvertretende Opfer für sich in Anspruch und ist gerettet. Wie heißt es doch in dem schon zitierten Lutherlied? Das Blut zeichnet unsere Tür. Das Blut Jesu ist es, das uns vor dem kommenden Gericht bewahrt, das stellvertretend für uns vergossen wurde, damit wir leben können. Es war für Jesus nicht einfach, diesen Weg zu gehen. Wir kennen die Geschichte im Garten Gethsemane. Er war verzagt, hat Blut und Wasser geschwitzt. Er hatte Todesangst, er hat zum Vater gefleht. Gibt es nicht doch vielleicht einen anderen Weg, die Menschen zu erretten? Es gab keinen anderen Weg und er ist diesen Weg gegangen für uns. Es war ein schwerer Weg, es hat ihn viel gekostet, aber er hat durchgehalten, er hat sein Blut für uns vergossen. Sein Blut vergossen für dich, daran erinnert uns ja auch das Abendmahl, das wir nachher einnehmen und feiern. Jesus wollte mit seinen Jüngern vor der Kreuzigung, hier steht eigentlich nicht Abendmahl, sondern hier steht Passahmahl. Und Jesus hat tatsächlich ein Passahmahl gefeiert. Und während der Passahfeier geschieht etwas, das ist nicht in der Passaliturgie vorgesehen. Da deutet nämlich Jesus das Brot, also die Matze Brote, es mussten ja Brot gebacken werden ohne Sauerteig, damit es schneller geht. Also man konnte nicht warten, bis der Teig durchsäuert ist. Man hat also wegen der Eile, die da geboten war, Brot ohne Sauerteig gebacken oder muss das Brot ohne Sauerteig gebacken werden. Und während diese Matze-Leibe gebrochen wird, sagt Jesus auf einmal, das ist mein Leib. Jetzt bezieht er es auf sich, das ist nicht vorgesehen in der Passaliturgie, die gefeiert haben. Und den Kelch, den bezieht er auf sein vergossenes Blut. Das Abendmahl, das also Jesus mit seinen Jüngern gefeiert war, wird oft als das letzte Abendmahl bezeichnet, aber eigentlich war es vor allem das erste Abendmahl. Das gab es nämlich vorher gar nicht. Das ist erst zum Abendmahl geworden, das Passahmahl ist zum Abendmahl geworden, weil Jesus es auf sich bezieht, weil er sagt, ich bin jetzt dieses Lamm. Und Paulus macht es dann im 1. Korinther Kapitel 11 für die Gemeinde sozusagen zugänglich, wenn man das so sehen will. Der Begriff Passa, habe ich schon gesagt, bedeutet vorübergehen, schonend vorübergehen. Er kann aber auch, ich habe es nachgeschlagen, weggehen bedeuten. Das soll zum einen daran erinnern, dass der Gerichtsengel an den mit Blut bestrichenen Häusern einfach vorübergeht. Es soll aber auch daran erinnern, dass es in Eile alles war, was da geschehen ist. Dieses Passamahl, dieses Abendessen sollte in voller Reisekleidung genommen werden. Man hat schon die Reisekleider an sozusagen und den Wanderstab an der Hand. 2. Mose 12, Vers 11 lesen wir: Ihr sollt euch beim Essen beeilen und schon für die Reise angezogen sein, Schuhe tragen und den Wanderstab der Hand haben. In der einen Hand das Essen, in der anderen den Wanderstab. Man könnte fast sagen, das ist das erste Fast Food der Geschichte. In Bewusstsein, dass jederzeit das Signal zum Aufbruch kommen kann. Das gilt natürlich auch für uns. Wir müssen jederzeit bereit sein, entweder weil Jesus jeden Augenblick wiederkommen kann, sogar noch während dieses Gottesdienstes, oder weil unser irdisches Leben jederzeit zu Ende sein kann. Als wir einmal als Familie, das ist schon länger her, in den Urlaub fahren wollten und beim letzten Frühstück vor der Abfahrt saßen, da konnte es eines unserer Kinder nicht abwarten. Wann geht's denn endlich los? Wann fahren wir endlich? Kinder leben vor dem Aufbruch in den Urlaub, in dem Bewusstsein, wir haben hier jetzt eigentlich gar nichts mehr verloren. Wir wollen los, wir wollen ans Ziel. Und genau diese Haltung sollen wir auch haben. Wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Unser Bürgertum ist in den Himmeln. Endlich ans Ziel, diese Haltung ist auch unsere Haltung. In Eile. Jesus greift diese Haltung im Neuen Testament oft auf, wenn er von dem Warten auf seine Wiederkunft spricht. In Lukas 12, Vers 35 sagt er einmal: Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid wie Menschen, die auf ihren Herrn warten. So wollen wir auf Jesus warten, immer in der Hoffnung, er könnte jeden Moment kommen und uns mitnehmen in sein Reich. So hat Israel damals gewartet. Sie waren sich ganz sicher, Ägypten ist eben auch nicht unsere Heimat, wir wollen ins gelobte Land und so ist es auch bei uns. Sie haben sich nach einem neuen, nach einem besseren Land gesehnt. Und der zweite Punkt, Karfreitag. Im Neuen Testament, und da zitiere ich nochmals Lukas 23, Vers 32, es wurden aber auch noch andere hingeführt, zwei Verbrecher, damit sie mit ihm abgetan würden. Zusammen mit Jesus werden also zwei weitere Männer gekreuzigt. Ja, Kreuzigen hört sich so harmlos an, das ist wahrscheinlich auch der Gewöhnungseffekt, man spricht oft von der Kreuzigung, man hat viele Darstellungen schon gesehen in Kirchen oder sonst wo. In Wirklichkeit ist Kreuzigen eine ganz brutale Todesart. Eine ganz brutale Todesart. Wer sich mal beschäftigt, ich habe im Vorfeld der Vorbereitung mir das mal nachgelesen, wie schlimm, was das für einen Menschen bewirkt, wie schlimm dieses Leiden ist. Das kann sogar sehr lange dauern. Wenn denen die Beine nicht gebrochen werden, kann das sogar mehrere Tage dauern. Eine ganz schlimme Todesart. Die Menschen waren schon immer kreativ, wenn es galt, anderen Menschen Schmerzen und Marter zuzufügen. Und unter dem Gekreuzigten, da steht das Volk und schaut zu. Wir lesen weiter. Und das Volk stand und sah zu. Das Volk sieht nicht nur zu, wie dieser Mann stirbt, sondern sie verspotten ihn auch noch. Sie schreien, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Und jetzt geschieht etwas sehr Merkwürdiges. Das berichtet auch nur Lukas, dass die Volksmenge, ja, heute würde man sagen, gafft und spottet und sich daran ergötzt. Damit musste man rechnen, grausam wie die Volksseele nun mal ist. Aber, und das ist jetzt nicht mehr selbstverständlich, selbst einer der beiden Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz gehangen hat, stimmt in diesen Spott noch ein und sagt, bist du nicht Gottes Sohn, dann hilf dir doch selber und uns. Ebenfalls überraschend, der Delinquent auf der anderen Seite, der weist ihn zurecht, der sagt, du bist genauso zum Tode verurteilt wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Dieser hier hat nichts Böses getan. Und dann wendet er sich an Jesus und sagt zu ihm, Vers 42, Jesus, Herr Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dieser Mann, der sich da an Jesus wendet, ist der Erste, von dem wir wissen, dass er durch den gekreuzigten Jesus gerettet wurde. Das ist der Erste. Vorher hat der gekreuzigte Jesus ja noch niemand gerettet. Das ist der Erste. Und dieser Erste war ein Verbrecher, ein Terrorist, ein Mörder, kein guter Mensch. Der wusste, warum man ihn gekreuzigt hat. Er sagt ja selbst, wir werden hier zu Recht bestraft. Es ist bestimmt nicht zufällig, dass der erste Mensch, von dem die Bibel berichtet, der durch den Gekreuzigten gerettet wurde, ein Schwerverbrecher, ein Lump war. Und Jesus, ja, der größte Lumpensammler aller Zeiten, zeigt uns, egal wie groß deine Sünde war, egal was du getan hast, selbst Mord, Abtreibung, Ehebruch, egal wie groß deine Schuld war, ich hänge auch für den allergrößten Sünder am Kreuz. Auch dessen Schuld wird vergeben. Und dann gibt er ihm die Zusage, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, wunderbar, diese Gnade, diese Liebe, diese Barmherzigkeit. Die ist übrigens auch schon im Alten Testament angelegt. In Joel 3, Vers 5 lesen wir, oder das ist eigentlich eine Verheißung, und es soll geschehen, und jetzt kommt's, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berg Zion bei Jerusalem wird Errettung sein. Merken wir den Zusammenhang? Der Verbrecher hat den Namen des Herrn angerufen. Und wo soll die Rettung sein? Auf dem Berg Zion bei Jerusalem. Das ist genau hier eingetreten. Er hat den Namen Jesu angerufen und es war auf dem Berg Zion, da ist die Errettung. Dieses Wort, lange vor der Kreuzigung gesprochen, hat sich hier auf Golgatha wortwörtlich erfüllt. Jesus hängt auf dem Berg Zion zwischen, fast möchte ich sagen, dem Abschaum der Menschheit. Und da hat einer seinen Namen angerufen, Herr Jesus, denke an mich. Und da war Errettung da. Aber nicht nur Errettung für den Verbrecher, sondern auch für Errettung für dich. Und dieses Versprechen, das er dem Mann damals gegeben hat, wird sich auch an dir erfüllen und an mir, an jedem erfüllen, der den Namen des Herrn anruft. Wir werden nicht dadurch errettet, dass wir glauben, dass das wahr ist, was in der Bibel steht. Das glauben die Teufel auch und zittern. Wir werden erst dadurch gerettet, wenn wir glauben, dass es für uns geschehen ist und dass wir es in Anspruch nehmen. Wenn wir Jesus, der am Kreuz hängt, als unseren Stellvertreter in Anspruch nehmen. Der Mann, der an der Seite von Jesus gestorben ist und ihn angerufen hat, ist in Frieden gestorben. Und der andere auf der anderen Seite, der ging ins Verderben, der starb vermutlich mit einem Fluch auf den Lippen. Das Kreuz von Christus trennt messerscharf. Man sieht es an diesen beiden Verbrechern. Der eine kommt ins Paradies, der andere fährt in die Hölle. In solche, die glauben, in solche, die verloren gehen. Am Kreuz fällt die Entscheidung über dein Leben. Unsere Rechnungen sind bezahlt, nicht durch eigenes Verdienst, sondern durch das Blut Jesu. Und auch das ist, finde ich, einen wichtigen Gedanken. Am Kreuz hängt Jesus nicht nur für meine Sünde, sondern er hängt mit meiner Sünde. Gott hat ihm meine Sünden aufgeladen. Es ist so, als habe er meine Sünden begangen. Er, der Sündlose, wird von Gott so gestellt, als habe er meine Sünden begangen. Meine Sünden liegen auf Jesus. Die Sünden der ganzen Welt, die an ihn glauben, liegen auf Jesus. Deshalb musste übrigens auch Gott seinen Sohn am Kreuz verlassen, weil als die Sünden auf ihm lagen, war er ja plötzlich ein sündiger Mensch. Gott hat ihn so gestellt, als habe er die Sünden begangen. Und Sünde trennt von Gott, immer, überall. Da macht Gott keine Ausnahme, nicht mal bei seinem Sohn. Und deshalb musste Jesus am Kreuz seinen Sohn verlassen, weil er eben die Sünden dieser Welt trug und damit von, ja, zur Sünde gemacht wurde, schreibt Paulus. Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht. Deshalb hat ihn Gott am Kreuz verlassen. Nochmals zum geretteten Schächer. Noch eine Schlussbemerkung sozusagen. Vielleicht denkt jetzt jemand, naja, die Versöhnung mit Gott kann man ja noch ein bisschen verschieben. Wenn ich mal 75 oder 80 werde, dann können wir einer Bekehrung näher treten. Der Schächer am Kreuz ist ja der Beweis dafür, dass man sich auch noch auf dem Sterbebett bekehren kann. Also, ihr lieben Geschwister, das ist keine gute Idee. Ich kann genauso gut auch sagen, der Stecher am Kreuz hat sich bei der ersten Gelegenheit bekehrt. Der hatte vorher vielleicht gar keine. Und wer sich seine Bekehrung auf den Sterbetag verschiebt, kann sich nicht auf diese Geschichte berufen. Die Sterbestunde ist keine gute Gelegenheit, sich zu bekehren. Mal angenommen, jemand gerät in einen Verkehrsunfall, erleidet einen plötzlichen Herztod, dann ist vielleicht nicht mal mehr Zeit, den Namen Jesus auszusprechen. Der Hebräerbriefschreiber sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. Und das ist auch das Stichwort für den dritten und letzten Punkt. Karfreitag, heute. Wer von euch hat schon einmal einen Strafzettel bekommen? Naja, seid ihr wahrscheinlich alle anständig, aber ich habe auf jeden Fall schon welche bekommen, weil ich falsch geparkt habe oder zu schnell gefahren bin oder bei Rot über die Ampel. Aber selbst wer noch nie einen Strafzettel bekommen hat, ein Strafzettel liegt gegen jeden von uns vor. Ja, das hört sich jetzt schlimm an, aber es ist so, über jeden von uns wird eine Akte, eine Anklageschrift geführt. Nicht bei der Verkehrspolizei oder in Flensburg, sondern bei einer viel höheren Instanz. Bei einer Instanz, die noch über allen anderen Instanzen dieser Welt steht, nämlich bei Gott. In Offenbarung 20, Vers 12, wo das Weltgericht beschrieben wird, heißt es, vor dem Thron aber sah ich die Toten stehen, vom Größten bis zum Kleinsten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Und dann noch ein anderes Buch, das Buch des Lebens. Anschließend wurde Gericht über die Toten gehalten. Jeder bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Mit anderen Worten, über uns wird Buch geführt. Hier steht's. Jeden Tag, jede Stunde deines Lebens, Gott natürt die Sünden. Alles wird einmal offenbar werden vor dem Richterstuhl Gottes. Sünde, das ist nicht bloß ein moralischer Fehler. Wenn wir sündigen, tun wir Gott weh. Das Wort Sünde kommt von dem althochdeutschen Wort Sund. Das ist Land zwischen zwei Meeren, Meeresteilen, abgetrenntes Land. Sünde ist Trennung von Gott. Ja, Sünde ist ein Verbrechen gegen Gott. Und deshalb sind wir alle miteinander angeklagt. Die Anklageschrift ist ausgestellt. Auf unser Namen, der Schuldschein ist ausgestellt, das Strafmaß ist festgesetzt. Das ist die ungeschminkte Wahrheit über uns. Und nun sehen wir auf den Mann am Kreuz. Der Mann, der dort angenagelt ist, nämlich unser Herr Jesus Christus, hängt dort unschuldig. Der Einzige, der sterben muss, der den Tod eben nicht verdient hat. Denn er ist der Einzige, der ohne Sünde ist. Und er hängt aus Liebe zu uns, weil er uns mehr liebt als sein eigenes Leben. An der Stelle, wo Christus hängt, da müssten wir eigentlich hängen. In Kolosser 2, Vers 15 steht, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen belastet, abgetan und ans Kreuz geheftet. Der Schuldschein, der gegen uns ausgestellt ist, hängt am Kreuz. Und wenn du an den Mann am Kreuz glaubst, wenn du ihn als Erlöser in Anspruch nimmst, dann gibt es für dich keine Verurteilung mehr. Du bist frei von der Schuldenlast des Lebens, hast Frieden mit Gott. Das ist die schönste Geschichte, die es gibt. Jetzt komme ich nochmal aufs Alte Testament. Mache ich immer gerne, weil ich das Alte Testament sehr liebe. In der Bundeslade im Alten Testament wurden die Gesetzestafeln aufbewahrt. Eine schwere, goldene Abschlussplatte hat die Gesetzestafeln bedeckt. Diese Platte wurde auch Sühnedeckel genannt, weil der hohe Priester sie mit dem Blut der Opfertiere besprengt hat. Dadurch wurde die Platte zum Schutzwall gegen die Anklagen des Gesetzes. Zwischen dem Urteil des Gesetzes und dem verurteilten Sünder stand nun der Sühnedeckel, besprengt mit dem Blut eines unschuldigen Sühneopfers. Und in Römer 3, Vers 25 lesen wir, ihn, nämlich Jesus, hat Gott zum Sühnopfer, und hier steht wortwörtlich das Wort eigentlich Sühnedeckel, bestimmt. Jesus ist diese Sühneplatte, der Sühnedeckel des Alten Testamentes zwischen der Verurteilung und der Strafe wegen unserer Sünden steht nun der Sühnedeckel, nämlich Jesus und sein Blut. Er hat die Dornenkrone getragen, damit ich die Krone des Lebens, die Ehrenkrone tragen darf. Wir werden noch nachher ein Lied singen, da heißt es in der letzten Strophe: Wenn, o Herr Jesu, dort vor deinem Throne wird stehen auf meinem Haupt die Ehrenkrone, dann will ich dir, wenn alles wohl wird klingen, Lob und Dank singen. Das hat Jesus für uns alles auf sich genommen. Er hat sich sogar verspotten lassen, nicht nur kreuzigen lassen, ihn so erniedrigt, dass er sich sogar zur Spottfigur hat machen lassen. Sie haben ihm einen roten Mantel zum Spott angezogen. Vielleicht ein kurzer Einschub zu dem roten Mantel. Das war natürlich ein Soldatenmantel, aber rot ist in der Bibel auch die Farbe der Sünde. Wenn deine Sünde blutrot ist, soll sie werden weiß wie Schnee. Jesaja 1, Vers 18 steht das, glaube ich. Indem sie Jesus, dem Sündlosen, den Mantel der Sünde umgehängt haben, wurde vorweggenommen, was am Kreuz geschehen ist. Jesus hat den Mantel der Sünde für uns getragen. Jesus hat die Sünden der Menschen getragen, auf sich genommen. Und sie haben ihm die Dornenkrone aufs Haupt gesetzt. Sie haben ihm ein Rohr in eine Hand gedrückt, so eine Art Spaßzepter. Und als er da stand in dem roten Mäntelchen mit der Dornenkrone, wo Blut rausfloss und das Rohr als Zepter in der Hand, da haben sie ihn als Spottfigur dargestellt. Sie haben ihren Spott mit ihm getrieben. So sehr hat sich der Herr aller Herren, der König aller Könige, erniedrigen lassen. Gegrüßet seist du, Judenkönig, haben sie gespottet. Sie haben ihn angespuckt sogar. Sie haben ihn mit Fäusten geschlagen. Ja, da steht auch, da spieen sie ihm in sein Angesicht, Matthäus 26, und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihm ins Angesicht und sagten: Weissage uns, Christus, wer ist's, der dich schlug? Das ist eine höhnische Frage, so nach dem Motto: Na, du bist doch allwissend, jetzt prophezei mal, wer hat denn dich vorhin geschlagen? War es der Siegfried? War es der Michael? War es der Christian? Entschuldigung, wenn ich euch für mich in Anspruch nehme. Wer hat dich so geschlagen, da sollte jetzt Jesus noch den Menschen so im Spaß prophezeien, so haben die ihren Spott mit ihm getrieben. So sehr hat sich der Gottessohn erniedrigen lassen aus Liebe zu uns. Und das ist auch eine Frage: Wer hat dich so geschlagen, die Paul Gerhardt in einem Lied stellt, O Welt, sieh hier dein Leben. Und da heißt es, stellt Paul Gerhardt die Frage: Wer hat dich so geschlagen, wer war es also, mein Heil und dich mit Plagen zur Übel zugericht? Du bist ja nicht ein Sünder, wie wir und unsere Kinder. Von Übeltaten weißt du nicht. Das ist eine Frage, die hier Paul Gerhardt stellt. Und wie beantwortet Paul Gerhardt die Frage: Waren es die Juden, waren es die Römer, war es der Hohe Rat? Keine Spur. Wer war es jetzt? Die Antwort gibt Paul Gerhardt: Ich und meine Sünden, wir waren es, die sich wie Körnlein finden, des Sandes an dem Meer. Die haben die erreget, das Elend, das dich schläget und das betrübte Marterhör. Amen. Wir beten und stehen dazu auf. Ja, Herr Jesus Christus, gerade heute werden wir daran erinnert, was du für uns getan hast, was du für uns auf dich genommen hast. Du hast dich erniedrigen lassen, verspotten lassen, anspucken lassen. Herr Jesus Christus, du bist ans Kreuz gegangen, bist einen grausamen Tod gestorben. Aus einem Grund, weil du uns lieb hast und du möchtest uns deine Liebe zeigen. Aber Herr Jesus Christus, verzeih uns, wenn wir dieser Liebe oft so gleichgültig gegenüberstehen, wenn sie uns nicht mehr packt, wenn wir nicht mehr uns bewusst machen, was du aus Liebe für uns getan hast. Schenkst doch, dass wir dir diese Liebe auch entgegenbringen. Die Liebe, mit der du uns geliebt hast, Herr Jesus Christus, die wollen wir nicht achtlos vorüberlassen. Das soll uns nicht kalt lassen, sondern wir wollen dich lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Und Herr, schenkst doch, dass wir das auch in unserem Alltag sichtbar machen können, dass wir von deiner Liebe ergriffen sind, dass wir dir gehören und dass wir auch im Alltag so handeln, wie es als deine Nachfolger tun. Und Herr Jesus Christus, bitte schenkst doch, dass wir mit unseren Sünden zu dir kommen, dich um Vergebung bitten und dass wir sie nicht selbst mit uns herumschleppen, weil wir jetzt wissen, du hast sie getragen am Kreuz, auch unsere Sünden. Jesus Christus, dafür danken wir dir und dafür loben und preisen wir dich. Amen.
Ja, Herr Jesus, wir wollen dir auch jetzt herzlich danken dafür, dass wir jetzt bekennen durften, einmütig, ja, du bist gestorben auf Golgatha. Ja, du hast uns erkauft durch dein teures Blut. Ja, du gabst dein Leib für uns an unsere Stadt. Du hast uns vollkommen rein gemacht, erkauft durch das Lammes Blut, frei gemacht von aller Macht der Sünde. Vielen herzlichen Dank. Amen. Ja, wir wollen gemeinsam nochmal aufstehen und wir wollen das Gebet beten, das der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen. Ja, wir nehmen wieder miteinander Platz, oder? Oh, ja, Entschuldigung. Ja, so möchte ich jetzt noch den Segen aussprechen, den der Herr uns gelehrt hat und gegeben hat. So geh nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.